So, schönen guten Morgen. Ich muss mich auch noch vorstellen, gell, weil doch so ganz viele neu sind. Armin, habt ihr schon gehört, bin in der Schweiz aufgewachsen, habe einmal einen Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, bin in der Schweiz groß geworden. Und ist nicht viel draus geworden, gell. Bin seit ein bisschen mehr als 25 Jahren hier im Haus und habe viele Jahre die Jugendarbeit hier mitleiten dürfen. Bin verheiratet, habe 4 Kinder, 2 studieren schon und die drittälteste, die hat heute ihren letzten Schultag, Matura-Streich, hat schon geschrieben, voll cool, die Polizei haben wir schon hier. Die haben einen Lehrer entführt und haben irgendwie da so was mit der Polizei abgemacht. Ja, genau. Mal schauen, ob sie wieder heimkommt, keine Ahnung. Ja, Gottes Werkzeuge. Ihr kriegt gleich eine Aufgabe. Sag mal zu deinem Nachbarn, es gibt einen Gott, aber du bist es nicht. Aber du bist es nicht. Man traut sich da nicht so recht, gell? Aber der Punkt ist ja folgender. Dein Leben war nicht deine Idee. Dass es dich gibt, war Gottes Idee. Dass wir hier sind, das haben wir nicht selber gemacht, das ist Gottes Idee. Es ist sein Projekt und auch nicht mein Projekt. Das heißt, das ganze Leben, wenn es gut werden soll, ist es wohl am besten aufgehoben, wenn wir es auch in Gottes Hand geben und aus dieser Hand das Leben leben. Also es ist Gottes Idee und sein Projekt. Und Gott über meinem Leben bin eben nicht ich, oder der Nachbar oder sonst irgendwer. Nein, es ist dieser Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt. Anders ausgedrückt, er weiß, was aus uns werden soll und er weiß, wie er uns haben will. Und da wären wir wieder bei diesem Lehmbatzen von gestern Abend und den beiden Gefäßen da. Er weiß, was er aus unserem Leben machen will und wie das werden soll. Und das ist so eindrücklich in der Jeremia-Bibelstelle von gestern, Jeremia 18, beschrieben. Gott ist der Töpfer, wo uns der Fredi da schon mit hineingenommen hat. Gott möchte uns dahin formen, wo er uns eben haben will, in seiner Werkstatt und mit seinen Werkzeugen. Und er möchte uns dabei haben, aber nicht als Zuschauer, sondern ganz aktiv. Vielen Männern ist klar, dass Gott in ihrem Leben arbeitet, aber wie, das ist dann so die ganz große Quizfrage. Wie arbeitet Gott in unserem Leben? Wie formt er uns? Und dem möchte ich heute Morgen ein bisschen nachgehen. Was hat es auch mit uns selber zu tun? Das ist dann oft nicht ganz so klar. Was sind die Werkzeuge Gottes, mit denen er an uns arbeitet? Und was bedeutet es, wenn wir Christus immer ähnlicher gestaltet werden sollen? So steht es ja in Römer 8, Vers 29, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Also dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie Christus ähnlicher werden, dass wir Christus ähnlicher werden. Was heißt das? Nun, ich möchte zunächst einmal, bevor wir dann genauer darauf eingehen, ein paar Zusammenhänge aufzeigen, die Zusammenspiel. Und die werden uns hoffentlich helfen, die Art und Weise, wie Gott an uns arbeitet, leichter zu verstehen. Für uns westliche Menschen sind ja geistliche Dinge meistens Dinge, die im Kopf stattfinden. Geistliches Leben passiert hauptsächlich im Denken. Ja, da kann man dann auch so Dinge sagen, ich bin im Geiste anwesend, was auch immer das genau heißen soll. So am Sonntagmorgen, ne? Der Körper liegt noch im Bett, aber im Geiste bin ich anwesend. Ich finde es auch immer viel praktischer, als wenn ich wirklich in Gottesdienst gehen sollte. Ne? Na, Glaubensdinge sind oftmals auch sehr verkopfte Angelegenheiten. Ich weiß nicht, wer sich von euch ein bisschen mit Theologie beschäftigt, da kriegst du zum Teil Knoten im Hirn. Das ist ja fast nur intellektuell angelegt. Wenn ich in die Bibel schaue, finde ich das aber nicht so. Das ist immer ganz praktisch. Ja. Also für uns Geistliches, Spirituelles, kann man es auch nennen, das kann man meistens nicht angreifen. Das findet in irgendwelchen Sphären statt, aber wo die sind, weiß man dann nicht so genau. Eben, ich bin im Geiste dabei. Und oftmals sind auch die Gottesdienste ziemlich körperlos gestaltet. Gell? So. Das Verrückteste finde ich immer, wenn du im Winter in so eine kalte Kirche gehst und dann geredet wird, dann habe ich immer so das Gefühl, genauso vergeht es, also wie dieser Hauch und weg ist. Ne? Es ist kaum zum Fassen. Und ich sehe aber, dass Gott viel, viel praktischer ist. Und ich habe mal Zimmermann gelernt. Und ich kann, wenn mir die ganze Sache zu verkopft wird, kann ich nicht mehr viel damit anfangen. Sag mal, wo ich einen Nagel einschlagen muss, sage ich, wo ich abschneiden muss, dann fühle ich mich wohl. Ja, dann weiß ich, okay, das muss ja mit mir irgendwas zu tun haben. Und ich sehe, dass Gott ganz, ganz praktisch ist und sehe, dass in der Bibel Glaube immer den ganzen Menschen betrifft. Gott schaltet uns unsere Leiblichkeit, unseren Körper, unser Fühlen, Wollen und Denken nicht aus. Das gehört zum Glauben dazu. Diese Welt widerspiegelt ja etwas von Gottes Wesen und deswegen auch wir. Und nicht nur unser Denken, sondern alles, was wir sind, soll was widerspiegeln von Gottes Art und von Gottes Wesen. Ich glaube, Pestalozzi war das, der immer gesagt hat, Ausbildung, Leben, das muss Kopf, Herz und Hand betreffen. Heute nennt man das ganz modern Erlebnispädagogik. Aber ja, es ist ja wirklich so. Ne? Von daher kommt das Kopf, Herz und Hand. Also ich soll was für mein Intellekt, für mein Denken, für mein Herz, für meine Seele haben, aber auch was für mein Körper, was Leibliches. Ne? Und der Glaube in der Bibel ist auch so. Gut, wir haben es von Zusammenhängen. Nun, unser Körper wird ja ständig geformt. Ja. Ich habe neulich einmal ein bisschen gewitzelt. Ich war jetzt gerade 3 Wochen auf Kur. Da wirst du ja auch geformt jeden Tag. Ne? Und die Frauen haben da immer meistens ein bisschen mehr Probleme. Ich habe gesagt, jeder Mann weiß, du bist mit 3 Kilo auf die Welt gekommen und es bleibt nicht dabei. Also wo ist dein Problem? Ne? Unser Körper wird ständig geformt, ob ich das bewusst mache oder nicht. Das ist ja das Interessante. Was ich esse, was ich trinke, ob ich Sport mache oder nicht, es ist egal, mein Körper wird geformt. Entweder zu einem Schwarzenegger oder halt zu einer Tonne oder irgend sowas. Also es hat immer Auswirkungen. Wie ich mich ernähre, ob ich mich gesund oder bewusst oder genau das Gegenteil ernähre, ob ich bewusst Sport mache oder nicht, wie viel ich schlafe, das macht etwas mit unserem Körper. Wir haben aber nicht nur einen Körper. Und das ist mir jetzt auf der Kur auch nochmal so bewusst worden, wie viel Verwirrung in der Bevölkerung herrscht. Ne? Die meisten haben zumindest schon mal gecheckt, dass Körper und Seele irgendwie zusammenhängt. Und dass, wenn mir es vielleicht körperlich nicht gut geht, dass das seelisch auch irgendwelche Spuren hat. Also wer das nicht glaubt, wir haben hier es ist eine Axt, wo man die Balken zuschlagen konnte. Ja. Also ich einfach mal herkommen, Daumen drauf, ich hau mal einmal drauf und dann frage ich dich, wie geht's dir seelisch? Also das hat immer Auswirkungen, so oder so. Das ist den meisten klar. Aber wenn es dann ums Geistliche geht, dann wird es interessant. Also was mir da alles entgegenkommt auf so Kurzentren, das ist schon unglaublich. Eine geistliche Armut und viele verstehen nicht, dass das auch Auswirkungen hat, weil man die Dinge nicht trennen kann. Ja, genauso wenig, wie man Körper und Seele trennen kann. Also, genauso wie der äußere Mensch geformt wird, wird auch unser innerer Mensch geformt. Unsere Gedanken, Wünsche, unser Wille, Charakter, auch dieser Teil wird durch das, was ich höre, lese, sehe, denke, geformt. Was ich reinlasse, was ich nicht reinlasse, womit ich mich beschäftige oder nicht beschäftige, das formt meinen inneren Menschen. Charakter, Wille, Gefühle. Der seelische Bereich. Und dann haben wir aber auch noch einen geistigen und geistlichen Bereich. Auch der wird geformt, bewusst oder unbewusst. Und da spielt natürlich jetzt auch der Glaube eine Rolle, weil geistliche Dinge auch unser geistliches Leben formen. Natürlich hat das etwas mit Gottes Geist zu tun, der an unserem Geist, dem inwendigen Menschen, arbeitet. So sagt uns ja der Paulus das. Ne? Unser Geist ist der Ort, wo Gottes Geist ansetzen kann, andocken kann. Aber eben, Gott geht an uns nicht vorbei. So, und deswegen möchte ich, so, wenn es um die Werkzeuge geht, drei Dinge ansprechen, die wir in der Bibel finden, die zusammenwirken und die Gott einsetzt, wenn es darum geht, uns zu formen. Paulus spricht davon, dass Gottes Geist in mir wirkt, aber auch gleichzeitig, dass wir Christus anziehen sollen. Auch davon rede ich im Kolosserbrief. Wir finden in der Bibel drei Aspekte, die man nicht voneinander trennen kann. Sie sind unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Dinge und doch gehören sie irgendwie zusammen, Gottes Werkzeuge. Und zunächst einmal das Erste, Gottes Geist. An was erinnert euch das? Weinstock, Frucht. Wovon spricht die Bibel, das Neue Testament, wenn es um die Frucht geht und um den Heiligen Geist? Kriegt man das zusammen? Galater 5, 22 und wir nehmen den 25er Vers dazu. Also, das Erste, was wir auch sehen, wenn wir zu Christus gehören, ist, dass Gottes Geist in mir Frucht wirkt. Etwas schenkt, Gaben schenkt, verschiedene Frucht. Interessanterweise ist die Frucht des Geistes, dann werden mehrere Dinge aufgezählt, das wird aber trotzdem nur als Einzahl benannt. Es ist nicht Mehrzahl, nicht die Früchte, sondern die Frucht des Geistes und dann sind mehrere Dinge. Galater 5, 22, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist was? Liebe, Freude, Eierkuchen, oder? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Vers 23 haben wir dann noch zwei Dinge, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die Gott in unserem Leben tut. Also, eine ganze Menge Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gott setzt an uns an und sagt, ich pflanze etwas in dich hinein, das dich liebevoller macht, freundlicher, geduldiger, gütiger, treuer, selbstbeherrschter, friedlicher und sanftmütiger. Das ist etwas, was Gott tut. Und dann lesen wir im Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, also wir haben da etwas, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Jetzt kann ich mich von meinem Zorn bestimmen lassen oder von Gottes Liebe. Ja, also wir Männer kennen das ja. Ne? Wir haben gern so diese Gegenpole in uns. Und das muss man immer wieder mal auf die Reihe kriegen. Ne? Von was lasse ich mich jetzt bestimmen? Von dem, was Gott in mir anlegt oder von dem Alten, was eh in mir eh schon drin ist. Wer hat das letzte Wort? Wer ist der Boss? Und manchmal müssen diese Dinge auch über den Körper trainiert werden. Wer ist der Boss? Wenn ich immer wieder mal einen Heißhunger habe, dann muss ich meinen Körper trainieren, nicht du bist der Boss, sondern hier oben. Und der Geist Gottes ist der Boss. Jetzt wird nichts gegessen. Oder jetzt wird trainiert, oder jetzt wird geschlafen, oder was auch immer. Nicht der Körper ist der Boss, sondern der Geist Gottes. In diesem Geist sollen wir wandeln. Mit anderen Worten, Gott schenkt mir die Ausrüstung, die ich brauche, und er arbeitet an meinem Herzen. Das ist Gottes Part. Ohne den geht es nicht. Und Gottes Hauptwerkzeug ist also der Geist. Ja, und der schafft Frucht. Der Geist Gottes, der Frucht schafft in meinem Leben. Also das ist einmal eine Seite. So, und jetzt könnte man ja denken, super, ne? Gott tut alles. Jetzt kann ich fragen, okay, wie ist denn das jetzt? Ne? Das sind diese typischen Zusammenhänge. Wenn ich bete, muss ich dann auch was tun? Oder reicht es, wenn ich nur etwas tue und nicht bete? Das ist ein komischer Zusammenhang. Ne? Ich sehe, dass vielleicht ähnlich wie Luther, der gesagt hat, je mehr ich bete, desto mehr muss ich tun. Und je mehr ich arbeite, desto mehr muss ich beten. Also, ich kann es nicht nur bei dem belasten. Oh ja, das stimmt. Das ist die Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung. Ich muss einmal einen Motor haben. Ich muss einmal etwas haben, was die Ausrüstung ermöglicht. Etwas, was Gott schafft. Das ist das eine. Dann gibt es aber die zweite Seite. Und das hat etwas mit mir zu tun. Das ist dieser Turnschuh hier. Ja. Und da lesen wir in 1. Timotheus 4, Vers 7. Es gibt da noch andere Stellen, aber in 1. Timotheus 4, Vers 7 gibt der Paulus seinem jungen Schüler einen Tipp. Und er sagt, übe dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Oder übe dich in der Frömmigkeit, je nach Übersetzung. In der englischen Übersetzung steht es vielleicht noch verständlicher, train yourself to be godly oder halte dich geistlich fit. Kann man auch übersetzen. Halte dich geistlich fit. Und dann finden wir noch mehr Stellen. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Da vergleicht Paulus sein Glaubensleben mit einem Sportler. In Korinth gab es so ähnlich wie die Olympischen Spiele, ganz bekannte Sportspiele. Und er sagt, wenn einer gewinnen will, dann muss er trainieren. Wenn einer da mitläuft, dann tut er alles, damit er den Siegeskranz kriegt. Der geht nicht hin, wenn er einen 100-Meter-Lauf hat mit Rucksack und Bergschuh. Ja, der schaut, dass er möglichst die richtige Kleidung hat. Ich bin lange Skirennen gefahren. Was da getüftelt wird. Und ich habe gerade diesen Winter mit wem geredet, der adjustiert die Skischuhe der Rennfahrer. Und ich habe gefragt, blickst du überhaupt, was ändert das? Und er sagt, das ist schon so kompliziert, er blickt selber nicht mehr. Aber die kleinste Änderung macht was. Und da sagt Paulus, ich bin so einer, der trainiert, der tüftelt, der kämpft, der ringt, der laufen will. Tja, und dann gibt es noch Philipper 3, 8 und 14. Und dann haben wir noch eine Stelle, Kolosser 3, 12 bis 14. Alle diese Stellen reden davon, dass wir uns geistlich fit halten sollen. Also ich sage es nochmal, 1. Korinther 9, 24 bis 27, Philipper 3, 8 und 14 und Kolosser 3, 12 bis 14. Was sind geistliche Übungen? Wir wissen, dass Jesus auch geistliche Übungen gemacht hat. Training, trainiert. Was finden wir bei Jesus an geistlichen Übungen, die er gemacht hat? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Tragen wir mal ein bisschen zusammen. Was fällt euch ein? Er zieht sich zurück. Genau. Macht er das nur einmal? Jesus zieht sich also immer wieder zurück, um was zu haben? Zu beten. Also wir sehen zwei Dinge. Das eine ist, er zieht sich zurück in die Einsamkeit. Das ist eine geistliche Übung. Sich zurückziehen, entweder die 40 Tage oder, wir lesen es auch in den Evangelien immer wieder, dass er sich zurückzieht in die Einsamkeit, um Zeit zu haben mit seinem Vater in dem Himmel. Und dort, was tut er meistens, das haben wir gehört gleich vom Alex, Gebet. Gebet ist auch eine geistliche Übung. Gebet muss man üben. Nützt nichts. Ehrlich gesagt, ich bin nicht sehr gut darin. Ich übe das nicht sehr viel. Ich tue mich schwer mit Beten. Ich bete schon jeden Tag, immer wieder, auch in der Früh, wenn die Kinder noch am Tisch sind, den Tag in Gottes Hände. Aber es gibt Leute, ja, ich hatte Freunde, die hatten noch ihre alte Oma zur Pflege daheim. Die konnten immer viel Bewegung machen. Aber immer, wenn man an ihrer Zimmertür vorbeiging, hat man sie reden hören. Und ich habe immer gefragt, was macht deine Oma hier? Ah, die betet die ganze Litanei durch. Die hat eine Liste. Die betet für alle möglichen Leute. Die war ein Schwarzenegger im Beten. Ja, die hat es viel trainiert. Also, Schwarzenegger im Beten, genau. Was sind noch geistliche Übungen? Was fällt uns noch ein? Danke. Was sagt Gott dem Josua als Erfolgstipp? Josua Kapitel 1. Lass dieses Wort nicht von deinen Lippen. Also lese darin Tag und Nacht. Achte darauf, denn dann wirst du Erfolg haben. Ich meine, es ist der 8. Vers, bin es nicht ganz sicher. Josua 1, 8, glaube ich, ist es. Also, zurückziehen, Einsamkeit, Stille, Gebet, Bibelstudium, Fasten. Auch Fasten ist eine geistliche Übung. Mal Dinge reduzieren, damit ich mich konzentrieren kann auf was anderes. Geistliche Übungen, was fällt doch noch ein? Wir kommen noch auf ein paar. Aha, guter Punkt. Gott gebietet seinem Volk, dreimal im Jahr habt ihr vor mir anzutanzen. Ich sage jetzt ganz bewusst antanzen. Denn die Feste, die haben alle immer einen sehr fröhlichen Part, bis auf eins. Ja, die 10 Bußtage und der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, das war eine sehr, sehr ernste Sache. Aber danach schließen die 8 Tage Laubhüttenfest an. Ja, und da ist dann große Freude. Was wird auf den Festen eingeübt? Gemeinschaft. Muss man schon mal einüben, weil im Himmel haben wir viel Gemeinschaft. Ja. Und Freude. Freude einüben ist eine geistliche Übung. Die haben wir extrem vergessen in unseren Kirchen. Ja. Ich meine jetzt ganz ernst. Du gehst in eine Kirche und da gibt es einen Freude-Absaugautomat beim Einergehen. Zack, und da ist es weg. Ja. Da kannst du nicht lachen in der Kirche. Das ist ja ganz gefährlich. Ne? Ich glaube, dass Jesus unglaublich ein fröhlicher Mensch war. Es geht nicht um Spaß. Spaß und Freude sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Aber Freude, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und so weiter. Ne? Also, es geht bei diesen Dingen, bei diesen geistlichen Übungen, geht es ja nicht darum, vor Gott besser dazustehen und bei ihm irgendwelche Punkte zu sammeln. Es ist ein Einüben von Dingen, damit Gott zum Zug kommen kann. Das ist also sozusagen unser Teil, das Teil, damit Gottes Geist auch wirken kann. Wir finden diesen komischen Zusammenhang ja auch in den Psalmen, dieses Ringen, ich harre auf den Herrn, diese alte Übersetzung, die mir einfach am besten gefällt, nicht ich warte auf den Herrn, warten tust du im Arztzimmer, dass du endlich drankommst, ja. Klingt so passiv, aber dieses Harren, das ist eine ganz angespannte Sache. Wann redest du Gott endlich? Wann begegnest du mir? Ja? Wenn ich nichts tue, dann passiert oft auch nichts. Aber das ist, wie gesagt, unser Teil, dieses Üben, damit Gott zum Zug kommen kann. Stark werden, üben, trainieren. Wir unterschätzen das sehr, sehr oft. Wir denken immer, ja, mit meinem Willen kriege ich viel hin. Ne? Ich muss es ja nur wollen. Wer von euch hat noch nie Klavier gespielt? Okay. Manfred, kannst du jetzt dann gleich mit dem René das nächste Lied spielen? Also Noten sind da, du musst es nur wollen. Von ganzem Herzen musstest du wollen. Dann der René sagt, nein, mit dem Manfred spiele ich garantiert nicht.
Ich kann keine Noten, das ist das Problem.
Ja, aber es funktioniert trotzdem, weil du hast es dir wahrscheinlich anders eingeübt. Okay, also an Palmsonntag, glaube ich, war der Linz-Marathon. Es wäre schon mal ein Marathon gelaufen. Okay. Viel trainiert dazu? Bist du in Wiener gelaufen? Der war, glaube ich, eine Woche vorher. Gell? Bist dieses Jahr gelaufen? Wie lange hast du trainiert? Fast ein Jahr. Und du dahinter, wie heißt du?
Peter.
Peter. Trainierst du dafür?
Schon.
Schon, ja. Einfach nur so geht nicht. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Wille beim Marathon auch eine ganz große Rolle spielt. Ja. Klar, aber ohne Training kommst du nicht weit. Nur mit dem Willen, viel Spaß. Ja. Also, irgendwie ist uns ja klar, lesen, schreiben, rechnen, das muss man üben. Gehen hat man geübt, gelernt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als unsere Kinder klein waren. Die waren immer blau in dem Alter. Ne? Nicht, weil sie gesoffen haben, sondern weil sie sich ständig irgendwo die Birne angeschlagen haben. Ne? Die knallen ja überall dagegen. Klar, geht noch nicht so. Fahrradfahren. Das Interessante ist, beim Üben übt man, dass Dinge von außen nach innen gehen. Autofahren. Ne? Wenn du, ja, du bist gerade dabei, gell? Bist gerade dabei am Autofahren lernen. So, das sind am Anfang all die Dinge, die sind äußerlich, das heißt so Kupplung drücken, Fuß von der Bremse, Kupplung kommen lassen. Selber beim Fahrradfahren. Ne? Du rätst auf die Kinder ein wie auf ein krankes Pferd und denkst, wieso geht das nicht rein? Und die üben und üben und üben und irgendwann denkst gar nicht mehr drüber nach. Es ist wie automatisiert. Funktioniert. Gewisse Abläufe sind drin. Wir haben jetzt auf der Kur, das habe ich noch nie gesehen, da gibt es so Wackel, das ist ja so eine Unterlage, so Kissen ist das, so dick, das ist wie Pudding, ja, muss draufstehen mit einem Fuß. Und dann sagt, ja, jetzt machst du die Augen zu. Und dann wird es lustig. Es wird schon mit einem Bein lustig, aber wenn du dann die Augen dazu machst, so, und dann ist mir eingefallen, die Skirennfahrer, die haben nicht so eine Matte, sondern diese grünen Bälle, diese großen. Die hüpfen da drauf mit Gewicht am Buckel, die Abfahrer machen das. Die springen da drauf, müssen stehen bleiben und haben hinten noch irgendeine, keine Ahnung, 20, 30 Kilo am Buckel. Ne? Die machen das so lang, bis das automatisiert ist. Ich habe mich gefragt, warum? Und ich sage, naja, es gibt gewisse Dinge, wenn etwas passiert, muss ich das ausgleichen können, ohne dass ich darüber nachdenke. Das muss automatisiert sein. Das ist das, was Training macht. Das bereitet mich vor auf Dinge, die vielleicht unerwartet kommen, dass ich es dann kann. Und es gibt Gott die Möglichkeit, mit seinem Geist an uns zu arbeiten. Auf einem Jugendtag vor ein paar Jahren rät mich ein Mädel an, ich kenne sie recht gut, und die sagt, weißt du, ich schaffe es einfach nicht, zu Hause Bibel zu lesen. Geistliche Übung. Ich wusste aber, dass sie Schwimmerin ist. Und dann habe ich so gefragt, warum gehst du ins Schwimmtraining? Dreimal die Woche. Und dann sagt sie, naja, das ist so drin. Das ist so drin. Dann sage ich, ja, Bibellesen ist nicht einfach so drin. Nein, noch nicht. Dann sage ich, okay, jetzt muss ich mit meinem Willen einmal eine Entscheidung fällen. Ich muss mit meinem Willen eine Entscheidung fällen, dass ich das übe, damit es dann drin ist. Und dazu brauche ich vielleicht Hilfen. Vielleicht brauche ich einen Kollegen. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, wenn du Mühe hast mit Einüben, die heutigen technischen Möglichkeiten, nutze sie. Mach es über Skype, mach es über WhatsApp, mach es über einen Telefonanruf, völlig wurscht. Rede dich ab mit irgendjemandem. Es funktioniert viel leichter, auch wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, wenn du einen Termin hast mit einem Freund. Wenn du nur einen Termin hast mit dir selber, heute habe ich jetzt einmal keine Lust, ne? Dann geht man halt nicht. Aber wenn der Freund sagt, so, ich gebe dir einen Tritt in den Hintern, denn du hast mir ja die Erlaubnis gegeben, dir einen Tritt in den Hintern zu geben, damit du in die Gänge kommst, dann fällt einem das leichter. Das ist eine Willensentscheidung und der Rest ist dann üben, üben, üben. Also geistliche Disziplinen einüben, damit man vorbereitet ist, damit Dinge automatisiert werden, verinnerlicht, von außen nach innen kommen. Wenn Gott geistliche Lektionen, ein verändertes Herz eben nicht durch einen unsichtbaren Trichter in unser Hirn reintrichtet, ja dann ist es wahrscheinlich ähnlich wie im physischen Leben, dass man Dinge einüben muss. Vertrauen muss geübt werden. Ihr glaubt gar nicht, wie interessant es das ist, wenn man mit Männern klettern geht. Und man sieht einen Unterschied zu Frauen. Ich habe das nie geglaubt, aber es ist wirklich so. Männer wollen ja eher alles selber unter Kontrolle haben. Und wenn man dann die klettern lässt und dann sind sie oben, dann wird meistens gefragt, was muss ich jetzt machen? Loslassen. Okay. Nein, loslassen. Hock dich einfach in den Klettergurt, lass los, sitz hinein. Das ist für die allermeisten Männer fast ein Ding der Unmöglichkeit. Der Punkt da oben ist ganz schwer. Und wenn man dann fragt, was ist das Schwierigste am Klettern, nicht so sehr die Route, sondern das Loslassen. Sich einem Seil anvertrauen, sich jemandem anzuvertrauen. Und es ist oft auch ein Spiegelbild für die geistliche Wirklichkeit. Sich Christus anvertrauen, warum auch immer, dass das Frauen leichter fällt, ich weiß es nicht. Aber es ist eine Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe. Und das muss man üben. Irgendwann weiß man, was da passiert, und dann fällt es mir auch nicht mehr schwer. Dann kann ich loslassen und dann kann ich diese Dinge auch geistlich umsetzen. Aber wir haben ja immer wieder Schulklassen hier. Und ich kann mich erinnern, da war eine Klasse aus Frankfurt und wir waren unterwegs, Rucksack voll bepackt. Und dann kam so ein Stöpsel neben mich und sagt: Hey, gehst du in die Muckibude? Ich fand das so witzig, den Ausdruck habe ich nie wieder vergessen. Gehst du in die Muckibude? Dann sage ich, ja, für gewisse Dinge muss ich in die Muckibude, weil ich habe Probleme mit meinen Bandscheiben. Ich muss gewisse Dinge trainieren. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es auch eine geistliche Muckibude? Gibt es die Muckibude Gottes? Und ich glaube, die gibt es. Und es ist der dritte Teil. Hier, die Hanteln. Das sind nämlich Gottes Trainingsgeräte. Und das vergessen wir oft. Dinge, die Gott uns als Trainingsgeräte vor die Füße legt. Oder in biblischer Sprache ausgedrückt, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Anfechtungen. Ich lese euch aus Jakobus. Schreibt man da dazu. Jakobus 1, 2 bis 4. Und das ganze Kapitel 3 oder 1 bis 12, da finden wir auch nochmal sowas. Ich lese euch da mal zwei, drei Stellen vor. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Freut sich jemand auf Prüfungen? Also meine Jüngste hat gerade heute Französisch Nachprüfung, weil sie krank war. Und ich sage, und gehst in die Schule? Ja, aber absolut kein Bock. Ja. Prüfungen. Und hier steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Okay. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Training bewirkt also was. Übrigens auch in Vers 12, glücklich zu preisen, das ist übrigens dasselbe Wort, das Jesus braucht in den Seligpreisungen, selig sind. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie es der Herr denen zugesagt hat, die ihn lieben. Also, was ist damit gemeint? Also, wir haben ja gehört, Frucht ist Geduld, Liebe, Freundlichkeit. Wenn es dir an Geduld mangelt, was glaubst du, was tut Gott? Du grinst schon da hinten. Was tut Gott? Er schenkt dir einen besonderen Menschen, an dem du Geduld üben kannst, oder? Das ist ein Gottes Trainingsgeräte. Vielleicht steht da sogar 100 Kilo, ich weiß es nicht. Er lässt dich warten. Wenn du Geduld üben sollst, dann lässt er dich warten. Was ist, wenn du um Liebe bittest? Was tut Gott? Wahrscheinlich schenkt er dir einen Chef, an dem du Liebe üben kannst, oder? Oder einen Nachbarn, oder, keine Ahnung, Schwiegermutter, oder... Wenn du immer kritisieren musst und das letzte Wort haben willst, ja, meine Schwester, unvergesslich, ich habe zwei Geschwister, beide Jünger, meine Schwester, die hatte immer die Klappe offen. Und meine Mutter sagt zu ihr, musst du immer das letzte Wort haben? Sie postwendend, woher soll ich wissen, dass du nichts mehr sagen willst? Ne? Okay. Wenn du vielleicht auch so bist, was tut Gott? Wahrscheinlich schickt er dich in einen Schweigeorden einmal für einen Monat oder so. Nein, Trainingsgeräte. Übersehe es nicht. Wenn du vielleicht auch jemanden hast, wo du sagst, wieso ist diese Situation jetzt da? Möglicherweise ist es einfach ein Trainingsgerät, wo Gott sagt, so, jetzt üben wir mal ein bisschen. Das alles wirkt zusammen und ist ein lebenslanger Prozess. Und ihr habt heute Morgen einen Text gelesen, der zugegebenermaßen nicht ganz einfach ist, damit schaffet mit Furcht und Zittern. Interessant ist, wie hat jemand die Genfer Übersetzung gelesen? Ja, ich finde, da ist es fast am verständlichsten. Ich habe mir gestern noch mal den Kopf drüber zerbrochen. Ich habe mir auch das Griechische noch mal angeschaut. Das ist meistens, wenn ihr eine Bibelstelle habt, die sehr unterschiedlich übersetzt wird, in verschiedenen Übersetzungen, dann könnt ihr fast darauf gehen, dass da irgendein Wort ist, das man kaum weiß, wie man es übersetzen kann, weil es einfach keine vergleichbaren Worte gibt, die man bei uns nehmen könnte. Was macht das alles? Und zwar, das war Kapitel 3, ich muss in Kapitel 2 schauen. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch auch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles dran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Ich darf mit allem, was ich bin, etwas tun, nämlich dass das, was Gott in mir schafft, Auswirkungen zeigt. Dass das möglichst zur Entfaltung kommt, dass er mehr gesehen wird. Dass am Ende des Tages gesehen wird, heute warst du freundlicher, heute warst du liebevoller, heute warst du gütiger, geduldiger. Wir selber sehen das ja selten, Gott sei Dank. Ja. Ich glaube, es ist ganz selten, dass wir am Abend hingehen und sagen, heute war ich gescheit liebevoll. Ja? Sondern dir fällt heute alles Mögliche ein, wo du daneben warst. Aber vielleicht kommt jemand anderer und sagt, hey, du hast dich verändert. Und vielleicht kannst du sagen, nein, Christus hat mich verändert. Ja, er hat mich ihm zur Verfügung gestellt. Philipper 2, 12 bis 15. Das Ziel ist, dass wir scheinen wie Sterne in der Nacht. Dass wir Orientierungspunkte sind, dass die Menschen etwas entdecken. Ähnlich wie es der Freddy gestern gesagt hat, da hat jemand Hand an mich gelegt. Da ist was Schönes draus geworden. Nicht, weil ich so gut bin, sondern einfach, weil ich gesagt habe, okay, du darfst jetzt in meinem Leben das aus mir machen, was du willst. Und so würde ich diesen Vers auch dahin interpretieren. Diesen 12er Vers. Ich soll mit allem, was ich bin, mich Gott so zur Verfügung stellen. Und was ist, wenn es einmal nicht klappt? Was liegt im Wesen des Trainierens? Scheitern, oder? Das liegt im Wesen des Trainierens. Und wenn man gescheitert ist, gibt man dann auf. Aufstehen, weitermachen. Krone richten, weitermachen, genau. Ja. Ich habe jetzt auf der Kur von einer gelesen, die weltbeste Iron Woman, also die Triathletin, die das, glaube ich, viermal nacheinander den Hawaii Ironman gewonnen mit Rekordzeiten, die ist unter den 10 Besten, auch selbst bei den Männern. Eine Schweizerin ist das. Habe vergessen, wie sie geheißen hat. Wie? Ja, genau. Unglaublich. Und die schreibt übers Training. Und die schreibt, wie sie mit Niederlagen, mit Scheitern umgeht. Und die sagt, das gibt mir Kraft. Weil wenn ich immer weiß, wenn der Fuß nicht wehtut, ja, dann bin ich noch zu viel mehr fähig. Oder? Ja, ist unglaublich, was da im Kopf auch abgeht. Also, was ist, wenn es einmal nicht geht? Nochmal versuchen. Ich kann nur jedem von euch wünschen, dass er kein Kind hat, das Geige lernen will. Okay, schwieriges Instrument, ne? Unsere haben fast alle Klavier gelernt, das ist ja super, der Ton ist immer richtig oder sauber, so muss ich sagen, auch wenn er mal ein falscher Ton ist. Aber bei der Geige, da ziehst du ja die Fußnägel hoch, ne? Aber wenn das gut werden will, dann musst du durch. Üben. Ja. Es ist, wenn ich zurückdenke, wir haben jeden Herbst die ersten Skitage Seitenrutschen geübt im Skikader. Kurven anstemmen und Seitenrutschen. Und ich habe jedes Mal gefragt, wozu. Und der Trainer hat jedes Mal gesagt, damit es wieder automatisiert wird. Üben. Ja. Wenn ich falle, aufstehen, Krone richten, weitermachen. 2. Timotheus 3, 11 und 13. Es ist ein wahres Wort, wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Und du denkst, naja, super, haben wir schon wieder. Ne? Und dann kommt der Vers 13. Wenn wir untreu sind, was bleibt Gott? Treu. Wenn ich es versau, wenn es nicht geklappt hat, Gott sagt, nice try, das gefällt mir so bei den Amis. Ne? Die sagen, oh, ich bin gescheitert, das sagt man hier bei uns. Ne? Das kann ich nicht. Die Amis sagen einfach, nice try, netter Versuch. Und Gott sagt, ja, war ein nice try. Aufstehen, nochmal. War schon ganz gut, nochmal. Wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Aufstehen, nochmals versuchen. Das ist das Wesen des Trainings. Und all das spielt zusammen, damit am Ende was rauskommt, wo die Menschen sagen, wenn der auftaucht ist, dann haben wir ein bisschen Ewigkeit schnuppern dürfen. Dann haben wir Sehnsucht gekriegt nach Christus, nach Himmel. Und es ist das Eigenartige, dass wir Menschen auf dieser Welt den Himmel oder die Hölle sichtbar machen können. Üben, trainieren, beten, die Muckibude Gottes nützen, damit am Schluss etwas rauskommt, wo die Menschen sagen, da sehe ich etwas von Christus. Vollendet, dann erst in der Ewigkeit, das ist klar. Jetzt ist immer nur bruchstückhaft, aber irgendwann sind wir am Ziel. Darüber heute Abend dann noch ein bisschen mehr, was ist mit unseren Rissen und Brüchen und jeder hat so seine Macke weg, ne? Was ist damit? Spannend, wie Gott damit umgeht. Aber machen wir heute Abend.